Sind noch einige im Ankommen begriffen, aber es ist schon 2 Uhr und ich will Sie schon einmal ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelstunde. Schön, dass Sie sich haben einladen lassen. Diese Stunde ist ja wie jede Bibelstunde letztlich eine Einladung zum Leben. Und zwar mit dem Gott, der uns liebt. Ich mache das heute mal dahin. Und jeder, der heute hier wieder rausgeht, davon gehen wir ja mal aus, dass es wirklich nur so ungefähr eine Stunde wird, darf wissen, ich bin eingeladen zum Leben. Jeder Einzelne soll das wissen, mit dem Gott, der mich liebt. Wir können ja manchmal glauben für die ganze Welt, nur nicht für uns selbst. Und dass das Gott wirkt, dass wir es für uns selber auch nehmen können, da können wir ihn nachher auch drum bitten und uns jetzt das auch einmal zusingen. In seinem Namen sind wir nämlich jetzt zusammen und wollen das festhalten. Gott lädt uns ein zu seinem Fest des Lebens, auch in einer sterbenden Welt. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns auch heute einlädst, unser Leben bei dir festzumachen, damit wir beim Fest des Lebens ankommen, das nicht mehr endet und es nichts Schreckliches mehr an sich hat. Wir danken dir, dass du heute so zu unseren Herzen reden willst, dass wir das auch für uns persönlich glauben können und als Beschenkte in die neue Woche gehen. Darum bitten wir dich und befehlen uns dir jetzt an. Amen. Jemand sagte einmal, es gibt nur eins, das noch besser ist, als selber dort anzukommen, andere mitzubringen. Jesus hat ja während seiner Erdenzeit auch nicht nur selber eingeladen, sondern hat eine Mannschaft zusammengestellt, so groß wie eine Fußballmannschaft. 12 Männer, die mit ihm andere für das Fest der Ewigkeit eingeladen haben. Und so ist es seit Pfingsten bis heute, dass Jesus seine Einladeteams hat. Jeder Sommer ist eine besondere Einladezeit, mindestens bei uns, wo es große Ferien gibt, in der viele Teams im Auftrag von Jesus unterwegs sind, um Menschen einzuladen zu seinem Fest. Kleine und große Menschen, junge und ältere. Und Schwester Caroline und Schwester Martina, die werden uns jetzt mitnehmen in ihre Einladezeit und an den Ort, wo sie das gemacht haben.
Wir wollen Ihnen exemplarisch vom Michelsberg erzählen. Das war ja der letzte Sommer auf dem Michelsberg und von daher haben wir gedacht, dieses Jahr darf der Michelsberg zu Wort kommen. Wir blicken auf einen besonderen Sommer zurück. Trotz schweren Herzens war es so, dass wir eben Abschied nehmen mussten von einer Ferienoase, die für viele zur Segenstätte geworden war. Wir hatten viele Gäste und wir staunten in 5 Wochen über 5 Wochen Freizeit mit Familien und es war eine Freizeit der Superlative. Wir hatten so viele Gäste wie nie und es war kein Platz mehr für noch einen weiteren Stuhl im Speisesaal. Und so freuten wir uns an den vielen bunten, großen, fröhlichen Kindergruppen. Es war ein munteres Gewusel in den Wochen mit 60 bis 70 Kindergartenkinder, Schulkinder und Teenies. Zum Staunen war auch die große Teenie-Gruppe. Es waren fast immer 30 Teenies. Es war eine Herausforderung und auch eine große Freude für die Mitarbeiter. Und wie es für die Teenies in der Gruppe war, das zeigt eine Dankeskarte, die im Teenie-Raum lag. Vorne auf der Karte war zu lesen, wenn Gottes großes Feuer in uns brennt, können sich andere daran wärmen. Und auf der Rückseite hatte einer der Teenies geschrieben, liebe Mitarbeiter, in der letzten Woche gab es immer wieder Momente, in denen man diese Wärme in der Jugendgruppe spüren konnte. Stunden, in denen ihr uns den Glauben ein Stück näher gebracht habt. Liebe Jugendmitarbeiter, Wenn ich mir die Entwicklung in der Jugendkultur anschaue, dann kann ich den Wert christlicher Jugendarbeit nicht hoch genug einschätzen. Ich spreche für die gesamte Jugendgruppe, wenn ich sage, dass die Zeit hier auf dem Michelsberg ohne euer Engagement nicht so schön gewesen wäre. Danke für die schönen Stunden und Tage. Wir sind dankbar, dass Gott im Verborgenen gewirkt hat. Und wir beten weiter für all die Kinder und vor allen Dingen auch für die Teenies, die oft ohne Gemeindeanbindung kamen und die vielfach auch in eine Umgebung zurückgehen, in denen Jesus keine Rolle spielt. Eine 17-Jährige, die seit 11 Jahren jedes Jahr mit ihrer Tante zum Michelsberg kam und zu Hause eben keinen Anschluss in der Gemeinde hat, klagte: Was soll ich denn nächstes Jahr im Sommer machen, wenn ich nicht mehr zum Michelsberg fahren kann? Wir sind dankbar auch für die vielen Erwachsenengäste, Alleinstehende und Familien, die seit Jahren zum Michelsberg gekommen sind und in diesem Jahr nochmal bewusst Abschied nehmen wollten. Ein Brief erreichte uns in diesen Tagen und er gibt Einblick, was die Gäste bewegte. Da schreibt jemand: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne unseren jährlichen Michelsbergurlaub werden wird. All die Freunde, die man im Laufe der vielen Jahre gewonnen hat, wird man dann nicht mehr treffen. Es war ja in den letzten Jahren wie ein Familientreffen. Aber Jesus wird es schon für uns alle richtig machen. Ich bin gespannt, wie. Vielleicht gibt es ja hier auf dieser Erde doch noch einmal ein Wiedersehen. Und so beten wir und bitten Sie auch mitzubeten, dass die vielen großen und kleinen Michelsberg-Gäste auch für die Zukunft ein neues geistliches Ferienzuhause finden.
Michelsberg 2014. Wir haben so viel Grund zum Danken dafür, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Haus und Küche diesen Riesenansturm mit vereinten Kräften und Gottes immer wieder erneuernder Kraft durchgehalten haben. Für die vielen Andachten, Bibellesezeiten und Missionsberichte, durch die Gott ganz gewiss in den Herzen der Zuhörer weiterwirkt. Dann auch für viel Bewahrung vor Krankheit und Unfällen, für viel gute und stärkende Gemeinschaft und für viele unvergessliche Festerlebnisse. Beim großen Geburtstagsfest mit Zuckerwatte für jeden, beim Wasserbomben-Wettschießen, bei der Tigerjagd mit Luftpumpengewehren, bei der Schnäppchenjagd auf den Michelsberger Tombola-Flohmärkten für die KEB und für die Christen in Kroatien. Besonders intensiv erlebten wir die beiden großen Feste, bei denen wir uns mit Originalrequisiten an das Leben von Christa von Fiebern erinnerten. Da wurden Familienfotos im alten Stil geschossen, genau nach dem Vorbild der Fiebern-Familie von 1883. Mit einfachen Bausteinen wurde das Sonnenberg-Mutterhaus hier in Eitlingen nachgebaut. Und besonders umlagert war die erste Bibel von Christa von Fiebern, die sie als 8-Jährige geschenkt bekam und bis ins hohe Alter benutzte. Der Höhepunkt des Festes war die Präsentation des neuen Buches über die Gründerin unseres Mutterhauses, das im August druckfrisch aus der Presse gekommen ist. Schwester Heidemarie, die die Biografie verfasst hat, nahm die großen und kleinen Festgäste mit hinein in diese spannende Lebensgeschichte. Dass mit diesem Fest die Gründerin unseres Mutterhauses so klar zum Abschied von Michelsberg zu Wort kam, war uns eine große Freude. Und es weist uns in die Zukunft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns nochmal so mitgenommen habt. So ein Einsatz, das sieht man vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aber wer schon mal als Mitarbeiter wo dabei war, der weiß, das ist auch sehr anstrengend und kostet Mühe. Dazu kommt, dass es auch von anderen, zum Beispiel am Arbeitsplatz, oft hinterfragt wird, dass man so wohin geht, dass man so seine Zeit verbringt oder auch belächelt. Lohnt sich das überhaupt? Die Antwort darauf können uns auch die nächsten beiden Strophen von unserem begonnenen Lied geben. Ja, danke auch für alle kräftige Begleitung hier auf meiner rechten Seite. Ja, genau. Eingeladen zum Leben. Ich weiß gar nicht, was Sie sich eigentlich darunter vorstellen. Was inspiriert uns eigentlich zum Leben? Worauf bauen wir? Worauf sind wir stolz? Auf unsere Leistungen? Auf unseren Pokal von der Weltmeisterschaft? Unsere Werke, die wir vollbracht haben? Was inspiriert uns, das Beste zu geben? Diese Frage stellte vor ziemlich genau 20 Jahren der frisch gebackene Präsident von Südafrika, Nelson Mandela. Und zwar hat er den Kapitän einer Rugby-Nationalmannschaft eingeladen zu diesem Tee. Und diese Mannschaft war zu der Zeit vom Abstieg bedroht. Und er fragte ihn, wie inspirieren Sie Ihr Team, das Beste zu geben? Seine Antwort war, durch mein Vorbild. Um andere zu führen, muss man Vorbild sein. Das hat er bestätigt, ist nur allzu wahr. Aber er fragte weiter, wie können Sie erreichen, dass Ihre Mannschaft besser wird als die Einschätzung Ihrer selbst? Eine sehr schwierige Frage. Wie können wir uns zu wahrer Größe inspirieren, wenn nichts anderes hilft? Im Gefängnis, wo er ja 27 Jahre verbracht hatte, war er zu der Erfahrung und auch zu der Überzeugung gekommen, die er jetzt so ausgedrückt hat. Hin und wieder glaube ich, indem wir auf Werke anderer zurückgreifen. Wenn es sehr schlimm wurde, sagte er, dann fand ich Inspiration in einem Gedicht. Nur Worte. Aber sie halfen mir, aufrecht zu stehen, wenn ich nichts anderes gewollt hätte, als mich hinzulegen. Das Gespräch ging noch weiter. Er nahm da Bezug auf die Situation nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Sein Land stand am Rande eines Bürgerkriegs. Viele von Ihnen haben es sicher verfolgt. Die Wirtschaft lag am Boden, Kriminalität nahm überhand, die Wohnungsnot und Armut drohten die Menschen zu ersticken. Die Situation war bedrückend. Er sagte, als ich 1992, 2 Jahre nach meiner Entlassung, zu den Olympischen Spielen nach Barcelona eingeladen wurde, da begrüßte mich das gesamte Stadion mit einem Lied. Damals war die Zukunft, unsere Zukunft, sagte er zu ihm, bedrückend. Aber dieses Lied, gesungen von Menschen, die aus der ganzen Welt zusammengekommen waren, macht mich stolz, Südafrikaner zu sein. Es hat mich inspiriert, die Umstände zu verbessern. Es hat mir gestattet, die Erwartung, die ich in mich selbst hatte, zu erhöhen. Auf die Frage nach dem Titel dieses Liedes sagte er, nun, es war Kosi Sikelel' Afrika. Gott segne Afrika. Ein sehr inspirierendes Lied. Und er unterstrich es noch einmal, wir brauchen Inspiration zum Aufbau unserer Nation. Und ich möchte ergänzen, wir brauchen Inspiration zum Leben überhaupt. Dieses Gespräch führte er damals mit François Pinard, diesem Kapitän, genau ein Jahr vor der Weltmeisterschaft, die in Südafrika als dem Gastgeberland ausgetragen werden sollte. Und für die, die es jetzt nicht so bewandert sind in Rugby, also ich eigentlich auch nicht, aber eins habe ich erfahren, Rugby war und ich glaube ist immer noch der Sport der Weißen. Und zwar dort in einem Land, das von der Apartheid gespalten war. Die Schwarzen wollten daraufhin diesen Sport und die Mannschaft am liebsten abschaffen. Nelson Mandela hat mit der Geste der Motivation zur Unterstützung dieses Teams, da war nur ein Schwarzer im Team, aber auf verschiedenen Ebenen und durch längere Zeit hat er sie motiviert. und damit gezeigt, dass auch sie Teil des neuen Südafrika sind und dass er selber zur Vergebung und zur Veränderung seiner Einstellung bereit war, um den Kreislauf von Angst voreinander, Hass und Gewalt zu durchbrechen. Ja, warum erzähle ich Ihnen das? Zwei Stichworte haben mich inspiriert, Ihnen diese Szene aus dem Film mit dem Titel Invictus, können Sie alle auch erwerben, also wollte jetzt keine Werbung machen, aber das heißt auf Deutsch unbezwungen, ist lateinisch, unbesiegt, Ihnen das zu erzählen. Dieser Film ist 10 Jahre nach dem Ende der Regierungszeit von Mandela 2009 rausgekommen. Er sagte, was ihm im Gefängnis Inspiration gab, aufrecht zu stehen, war das Werk eines anderen. Und was ihn inspiriert hatte, mehr zu geben, als er von sich selber erwartet hatte, war ein Lied mit dem Titel Gott segne Afrika. Wir sind ja heute hier zusammen. Das heißt, keiner von uns ist jetzt gerade in einem Staatsgefängnis, wie viele von unseren Glaubensgeschwistern. Aber vielleicht gibt es auch in unserem Leben Dinge, die unsere Bewegungsfreiheit einschränken, die uns einengen und uns die Kraft zum Leben rauben wollen. Vielleicht ist es eine bedrohliche Diagnose oder es sind vielleicht chronische Schmerzen oder Erinnerungen. Erinnerungen an ein Erleben, das einen lähmen will heute. Oder eine schwierige Beziehung, der wir nicht ausweichen können. Was ist mein Gefängnis, habe ich mich gefragt. Was ist Ihr Gefängnis? Und was kann uns darin zum Leben inspirieren? Paulus hatte auch ein Gefängnis. Durch einen Pfahl im Fleisch, so hat er es genannt, konnte er nicht, wie er wollte. Und er war mehr als einmal ja auch in seiner Freiheit eingeschränkt. Aus einem Gefängnis schrieb er einen Brief, der uns zeigt, was ihn trotz allem zum Leben inspiriert. Und das ist ebenfalls das Werk eines anderen. Und er konnte nicht anders, als daraus ein Lied, ein Loblied in 3 Strophen zu machen. Es steht, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, können Sie gerne aufschlagen, im Brief an die Christen in Ephesus. Es war aber eigentlich ja dann nur eine Adresse für einen Sammelbrief. Also er wollte, dass alle Menschen, damals die kleinen asiatischen Gemeinden, das erfahren und wir heute. Und dieses Lied beginnt so, in Vers 3, Kapitel 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der durch ihn auch unser Vater ist, wenn man Vers 2 noch liest, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann in Vers 13 lesen Sie noch dazu, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also wir erfahren, es ist der dreieinige Gott, darum habe ich das da auch da vorne schon hingemacht. Der Gott, der mich liebt, ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der bringt Paulus zum Singen, trotz allem. Und sein Tun aus Liebe zu Paulus und zu allen Menschen auf der Welt. Er wusste, Gott segnet nicht nur Afrika, er segnet mein Leben. Und das hängt nicht von den Umständen ab. Das motiviert Paulus zu leben, mitten in allem. Und was heißt das, gesegnet? Was hat Paulus gesehen, habe ich mich gefragt. Er beschreibt es in seiner ersten Strophe. Ich lese mal am Stück Vers 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Man muss wissen, im Griechischen geht es jetzt bis Vers 14 so weiter in einem Satz. Also ich bin froh, dass bei der Übersetzung in Martin Luther viele Punkte dazwischen gesetzt sind. Also der Lobpreis, er konnte gar nicht aufhören. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist die Hauptperson dieser ersten Strophe jetzt mal. Wenn schlimme Dinge in unserem Leben geschehen, sind wir versucht zu denken, Gott ist gegen mich. Er ist mein Feind. Er verhängt willkürlich ein Schicksal über mich. Er liebt mich nicht. Warum muss ich überhaupt leben? Ich treffe immer wieder Menschen, die diese Frage vor mir aussprechen. Warum muss ich überhaupt leben? Paulus hatte auch schon viel Schlimmes und Belastendes erlebt, als er diesen Brief geschrieben hat. Aber er lobt Gott. Wie kann er das? Was sieht er? In diesen Versen gibt er uns eine Antwort. Paulus sieht auf einmal, wie Gott ist. Er sieht das Motiv Gottes für sein Dasein. Er weiß, warum er auf der Welt ist. Er hat einen Blick in das Wesen Gottes getan. Es ist ihm offenbart worden. Er hat sich's nicht selber eingeredet. Und dieses Geheimnis teilt er mit uns. Alle sollen das erfahren. Das Geheimnis lautet: Etwas Wunderbares war im Gang, noch ehe es sonst etwas gab. Er sieht die Liebe. In seiner Liebe hat er uns erwählt. Er sieht die Liebe des dreieinigen Gottes, die vollkommene Beziehung, die da war, noch bevor es sonst etwas gab, als das Herz aller Wirklichkeit. Menschen, die das nicht sehen, selbst wenn sie Theologen sind, kommen auf einen anderen Schluss. Sie können sagen, Gott war so arm und er hat etwas gebraucht, das er lieben kann. Darum hat er die Menschen gemacht. Aber wem Gott es offenbart in seinem Wort, der weiß, Gott braucht die Schöpfung nicht, damit er etwas hat, das er lieben kann. Denn Liebe geschieht in ihm selbst. Es ist ja so, ich kann ja nur geben, was ich habe. Und wenn ich arm bin, dann kann ich niemand Reichtum geben. Aber Gott ist reich. Darum kann er uns in diesen Reichtum hineinnehmen. Er ist die Liebe. Eine lebendige Beziehung zwischen Vater, Sohn und Geist. Das kann uns nur gesagt werden. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber wir können es lesen und hören. Liebe geschieht in ihm selbst. Und die besten Dinge, das ist bei uns auch so, sind ja dazu da, mit anderen geteilt zu werden. Wenn man etwas sehr Schönes sieht, dann braucht man unbedingt jemanden, dem man es erzählen kann. Man platzt sonst alleine fast. Jemand hat so geschrieben: Darum wollen Liebende ihre Freude teilen, indem sie Kinder bekommen. Aus seiner Großzügigkeit heraus, die in einem Überfluss echter Liebe, die jetzt nicht egoistisch ist, die entspringt, erschafft er uns, damit wir Anteil an dieser Freude, an der Liebe und am Leben haben. Das war der Plan. Das war der Ratschluss des Vaters, wie man es dann liest in Vers 9. Sein Motiv war Liebe, aus Liebe, für die Liebe, damit wir sie kennenlernen, geschaffen. Und das heißt heilig, für Gott bestimmt und untadelig, das heißt ohne einen Schatten, ohne Zweifel. Darum sind wir auf der Welt. Vers 5, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, aus Liebe. Gott gebraucht ja viele Bilder in der Bibel, um uns die verschiedensten Aspekte unserer Beziehung zu ihm nahezubringen. Und hier sagt er als Vater: Du bist mein Kind. So habe ich es mir gedacht. Und das heißt Verschiedenes. Das heißt, stimmt, du hast dir das Leben nicht ausgesucht. Ich habe es mir ausgesucht. Ich habe mir dein Leben ausgedacht. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich erfunden. Das war mein freier Wille. nicht deiner. Das stimmt. Niemand ist gefragt worden von uns, ob er auf die Welt kommen will. Aber jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt hinein. Wenn ich Liebe ernten will, muss ich Freiheit säen. Und das hat Gott geschaffen. Freiheit. Eine Wahl zu treffen. Er hat es uns immer schon gegeben, dass wir zu seinem Plan, das Leben in Liebe mit ihm zu teilen, annehmen können oder ablehnen. Wir müssen das nicht. Und ich weiß noch, wie es mir selber ging. Ich hatte auch schon viel von Gott gehört gehabt, aber ich war sauer auf Gott gewesen. Ich dachte auch, wenn Gott mich liebt, dann müssten ein paar Dinge anders gelaufen sein. Und ja, ich bin nicht einverstanden. Im Rückblick sehe ich, Gott ist mir durch viele Dinge nachgelaufen. Aber als ich kurz bevor ich 18 war, da hat Gott gewusst, er muss jetzt noch deutlicher eingreifen. Und ich war zurückgekommen, stand gerade mit meinem Fahrrad vorm Haus und ich höre eine Stimme. Ich kann nicht sagen, also auf jeden Fall, ich habe sie gehört. Gib mir jetzt dein Leben. Und ich sprach weiter, wenn nicht, dann stellst du einfach jetzt in deinem Leben eine Weiche, die kannst du dann nicht zurückdrehen. Er hat nicht gesagt, dann rede ich nie wieder mit dir, dann bist du verloren, das hat er nicht gesagt. Sondern nur dein Lebensweg geht dann anders weiter und diesen Weg kannst du nicht umkehren. Ich habe gesagt, Herr Jesus, wenn du das bist, ganz sicher war ich mir ja nicht, dann gebe ich dir jetzt mein Leben. Ich bin noch heute erschrocken, wie cool ich das gesagt habe damals. Aber ich fühlte mich frei, das will ich damit sagen. Ich wollte dann noch, dass sich ein paar andere Dinge ändern, das habe ich ihm auch gleich dazu gesagt. Das Erste, was Gott geändert hat, war mein Herz. Das ist eine Geschichte für sich, aber ich wollte sagen, ich wusste, ich bin frei Gott gegenüber. Ich kann Nein sagen. Ich kann wählen. Auch Paulus hatte diese Freiheit erlebt, das können Sie in Apostelgeschichte 9 nachlesen, als Jesus mit ihm durch seinen Geist auch sprach und hat ihn von einem zerstörerischen Weg weggeholt. Auch er ist der Liebe begegnet, die sein Leben komplett verändert hat, ihn auf einen völlig neuen Kurs gestellt. Und diese Liebe hat Paulus gesehen. Gott hat ihm offenbart, wozu er auf der Welt ist und wozu alle Menschen auf der Welt sind. Nämlich von Gott erwählt zu sein zum Leben. Also nochmal, was ist eigentlich Leben? Also ich komme zurück zu dem National-Rugby-Team. Wenn man da reingewählt werden will, da muss man entweder schnell sein oder gut werfen können und den Ball auch gut schießen können. Oder man muss groß, schwer und stark sein und dann aber möglichst auch noch wendig, doch noch flink. Also je mehr Fähigkeiten, desto mehr Wohlgefallen des Trainers, desto mehr Chancen reinzukommen und desto mehr Geld. Das ist wie beim Fußball oder auch, Sie wissen schon. Man kann das jetzt auf jedes andere Gebiet beliebig erweitern und übertragen. Alle haben eins gemeinsam. Ob man gewählt wird oder nicht, hängt von einer Voraussetzung in mir ab, in uns. Wir haben eine Funktion für den, der uns wählt. Der will was von uns und dafür müssen wir uns mächtig anstrengen. Und um uns dann auch aus dem jeweiligen Level zu halten. Man muss sich diese Position immer neu verdienen, um das Wohlgefallen des Wählers zu behalten. Wie ist das jetzt bei Gott? Der Plan, der Ratschluss des Vaters war, uns zu beteiligen an seinem überfließenden Leben. Und sein Ziel war mein Herz, meine Liebe, mein Ja, nicht meine Leistung. Wie konnte er das vermitteln? Wie kann Gott werben um mein Herz? Und jetzt kommt das Werk des Sohnes in den Blick. Durch Christus hat er uns zu seinen Kindern bestimmt, haben wir gelesen. In ihm, in dem geliebten Sohn, ist er uns nachgelaufen, um uns für die Liebe zurückzugewinnen. Das heißt, Gott gab uns seinen Sohn, Sie können ja gerne mitsprechen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So lesen wir es in Johannes 3, Vers 16. Ja, und wie kam er? Als Außerirdischer? Eigentlich ja, aber er riskierte das Leben auf der Erde als Mensch. Und nicht mal als Erwachsener, wie Adam und Eva, die sind als Erwachsene auf die Welt gekommen. Auch nicht als ein Soldat, der in einem Militärputsch an die Macht kommt. Nein, er kam wehrlos und waffenlos, als ein neugeborenes Baby. Er hat seine unangreifbare Position im Himmel verlassen, um als Mensch auf der Erde zu leben wie wir. Und auch als Erwachsener hieß es dann unter anderem, er wird verführbar. Verführbar auf eine andere Stimme zu hören als auf die seines Vaters. Das war möglich. Er war dem ausgesetzt. Und er war verwechselbar. Ist es nicht der Sohn des Zimmermanns, hat man damals gesagt. Was hat denn der uns zu sagen? Ist es nicht irgendein Religionsstifter wie alle anderen? So wird sich's heute anhören. Warum sollte der besser sein? Der ist noch nicht mal der Älteste. Aber sein Anspruch war, ich bin nicht der Ausdruck der Suche von Menschen nach Gott wie alle anderen Religionsstifter, sondern ich bin Ausdruck der Suche Gottes nach den Menschen. Ich bin die Antwort Gottes auf alle Suche in Menschen, in Person. Ich bin die Liebe Gottes in Person. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wer zum Thema Vater was nachlesen will, dem ist Lukas 15 anbefohlen. Sein Ziel war, uns ins Zentrum dieser Umarmung, so steht es nämlich in Lukas 15, dieser Liebe zurückzuholen. Darum hat Jesus, der Sohn Gottes, der vom Himmel kam, standgehalten in allen Versuchungen, um unsertwillen. Douglas Hall sagt, Gottes Problem ist nicht, dass Gott nicht in der Lage wäre, gewisse Dinge zu tun, einzugreifen, reinzuschlagen, mal aufzuräumen. Nein, Gottes Problem ist, dass Gott liebt. Liebe macht das Leben Gottes kompliziert, wie es jedes Leben kompliziert macht. Einfach deshalb, weil Liebe nicht die Antwort des anderen erzwingen kann. Und darum kann er auch nicht mal eben schnell machen. Um jemand werben, kann ein langer Weg sein. Und man weiß nicht, wie es ausgeht für den Einzelnen. Warum tut sich der Sohn Gottes das an? Was bedeuten wir ihm? Was sieht er in uns? Was wir jemand bedeuten, zeigt sich ja daran, was er für uns zu tun bereit ist. Und wozu war Jesus bereit? Das lesen wir in Vers 7, das ist jetzt die zweite Strophe. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich, also merken Sie, der Reichtum kommt dauernd, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Wenn ich daraus ein Verb mache, Erlösung, er hat uns erlöst. Das klingt nach was Emotionalem, aber dahinter steht einfach ein Loskauf, ein Loskaufpreis, damit ich aus dem Gefängnis komme. Er hat mich freigekauft. Und weil er eben seinem Ziel treu geblieben ist, konnte er den Loskaufpreis bezahlen. Nun muss man natürlich nochmal fragen, warum sind wir denn Gefangene? Wieso müssen wir losgekauft werden? Vielleicht geht es uns, vielen Leuten jedenfalls geht es so, Sie vielleicht ausgenommen, aber ich erzähle es trotzdem, geht es vielleicht wie Aschenputtel. Sie kennen vielleicht das Märchen? Also ich skizziere es nochmal kurz. Sie ist ja ein Königskind, aber sie hat es vergessen. Und deswegen weiß sie auch nicht mehr, wie sie zu der boshaften Stiefmutter mit deren zwei Stieftöchtern kam und wer sie eigentlich ist. Sie hat's vergessen. Aber jetzt war sie wie ihre Gefangene. Die war jetzt nicht an Ketten, aber sie haben sie gebunden durch Lügen. Die wussten auch, wer sie ist. Aber sie haben sie angelogen und machten sie zur Dienstmagd. Sie gaben ihr eine Arbeitsschürze, Arbeitsschuhe, ließen sie die letzte Arbeit machen bei den Kohlen, im Kaminzimmer schlafen, sie kennen das ja. Und immer mit diesen gehässigen Kommentaren, du bist doch nichts, du bist ein Niemand. Du hast es gar nicht verdient, dass du was anderes tust, als immer für uns zu schuften. Und du wirst auch nie mehr sein als unsere Magd. Die Stimmen der Stiefschwestern sind laut, die waren jeden Tag da. Und so hilft ihr ein Spiegel auch nicht, ihre große Schönheit zu erkennen. Sie glaubt ihnen, es ist ja ihre Familie. Und gleichzeitig ist es eben ihr Gefängnis. Sie lebt die Identität, die man ihr gibt. Wer uns sagen darf, wer wir sind, kann alles mit uns machen. Darum nimmt sie ihre Misshandlungen hin und dient diesen boshaften Stiefschwestern bis zu einem Moment. Als nämlich die Einladung des Prinzen zum Ball eintrifft, da spürt sie, dass sie noch für was anderes auf der Welt ist vielleicht. Sie möchte dahin. Und als sie das schüchtern andeutet, da wird es ja alles noch schlimmer. Also der Spott wird noch schlimmer und die Arbeit wird schlimmer. Aber als Gottes Gnade, so nenne ich das jetzt mal, in Form der guten Fee erscheint und Aschenputtel in ein wunderschönes Kleid hüllt, da schaut sie endlich in den Spiegel. Und darin sieht sie jetzt ganz deutlich ihre große Schönheit. Aber man sieht nur, was man denkt. Und sie dachte, das ist nur ein Zauber. Das ist gar nicht die Wirklichkeit. Sie geht aber zum Ball, immerhin das traut sie sich. Und der Prinz erkennt auch sofort die, nach der er sein ganzes Leben gesucht hat und verbringt den Abend mit ihr. Aber im Märchen muss es ja so sein, wenn es 12 Uhr schlägt, dann denkt sie, jetzt ist der Zauber gleich vorbei, bestimmt werde ich als einfache Dienstmagd entlarvt und flieht. Wir wissen, sie verliert ihren einen Schuh. Aber obwohl sie den anderen noch hat, meldet sie sich nicht, als der Prinz die ganze Stadt nach dem Mädchen Ausschau hält, durchsucht, der dieser Schuh passt. Wieder mal haben nämlich die Stimmen der Stiefschwestern sie davon überzeugt, dass sie an Leib und Seele unansehnlich ist und dass sie nur zu den einfachsten Hausarbeiten taugt. Aber zum Glück für Aschenputtel gibt der Prinz seine Suche nicht auf, bis er sie gefunden hat. Und er zieht ihr den Schuh an, der zu ihr passt. Als Prinzessin, als Braut des Königssohns, der bereit ist, sein Leben mit ihr zu teilen, seine Liebe, seinen Reichtum, aber auch seine Pläne, seine Anliegen. Das macht man ja nur mit jemandem, mit dem man mindestens freundschaftlich verbunden ist. Warum habe ich Ihnen das erzählt? Soll wirklich keine Märchenstunde sein. Was hat es mit dem wirklichen Leben zu tun? Die Antwort, die ich gefunden habe, ist die: Unser Leben beginnt nicht bei den Stiefschwestern, die mich mit ihren Bewertungen gefangen halten. Unser Leben beginnt nicht mit dem Sündenfall. Unser Leben beginnt im Herzen des himmlischen Vaters, des dreieinigen Gottes, der uns aus Liebe für ein Leben mit dem Sohn als seiner geliebten Braut geschaffen hat. Und das ist kein Märchen, das ist die Wahrheit. Vor Grundlegung der Welt, er hat uns erwählt, ehe, bevor der Grund der Welt gelegt war. Er hat uns gesehen. Das hat er gesehen. Dass danach eine Menge schiefgegangen ist, hat ihn nicht davon abgehalten, uns nachzulaufen. Er weiß, wer wir sind. Er vergisst es nicht. Das ist auch so, ich weiß noch, bei einer, ein älterer Herr, dessen Frau Alzheimer hatte und sie war im Heim. Sie konnte nicht mehr zu Hause bleiben, aber er besuchte sie jeden Tag. Und dort traf er einen Besucher und der sagt, ein Freund von ihm, der sagt, Mensch, ist ja toll, dass du deine Frau immer noch besuchst. Die erkennt dich doch gar nicht. Die weiß doch gar nicht, wer du bist. Und das stimmte. Aber dann sagte er zu ihm, aber ich weiß noch, wer sie ist. Meine geliebte Frau, ich hab's nicht vergessen und deshalb komme ich. So ist das mit Gott, er vergisst nicht, wer wir sind, egal wie es aussieht mit uns. Aber Jesus muss noch ein zweites tun, müsste ich jetzt da noch hinmachen. Das lesen wir auch in Vers 7. Er vergibt uns unsere Sünden. Er nimmt die trennende Wirkung dieser Gedanken, die wir über uns selber haben oder über andere und die Taten, die daraus folgen, er nimmt sie weg. Er zieht sich praktisch den Schuh an, den falschen oder die Arbeitskleidung, wie auch immer jetzt in dem Märchen war, nimmt sie mit hinauf an das Kreuz und entmachtet sie dort. Das ist, was er macht, sodass sie nicht wieder gegen uns verwendet werden können. Paulus drückt es in einem anderen Brief so aus. Er hat uns vergeben, alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. In Kolosser 2, 13 und 14. Und das hat ja auch Paulus erlebt gehabt. Aber warum tut es Jesus noch einmal? Wie ist sein Herz? Wir lesen hier, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Gnade ist Liebe, trotz allem. Nicht eigene Werke bringen uns zum Ball in den Himmel, sondern sein Geschenk. Und auch wenn sie es vergessen hat, wer sie eigentlich ist, sie darf jetzt die Einladung annehmen. Anders gesagt, auch wenn schlimme Dinge geschehen sind, Gott ist uns gut. Das darf ich ihm glauben. Und auch wenn wir uns im Innersten beschmutzt haben mit falschen Gedanken über ihn und uns selbst, das ändert nichts an dem, wie Gott uns sieht. Geliebt und wunderschön. Und er ist uns nachgelaufen, um uns das nicht nur zu sagen, sondern uns auch zu reinigen von aller Ungerechtigkeit, der wir uns geöffnet haben. Er selber hat auch das Mittel dazu bereitgestellt, sein Blut und Leben. Die Erlösung haben wir durch sein Blut. Damit hat er besiegelt, dass er sich's nie mehr anders überlegt, und damit macht er uns schön, wenn er uns reinigt. Aber der Beginn eines solchen Zusammenlebens ist wie am Altar, wenn zwei heiraten. Zwei müssen da stehen und beide sagen, ja, ich will. Dann erst sind sie ein Team, um Gott zu verherrlichen. Aber an der Seite des Königs zu leben, ist jetzt kein egoistisches Glück wie im Märchen, sondern es heißt ja mitregieren, für andere sorgen, vieles bedenken, sich mit Kopf, Herz und Hand mühen, aber eben nicht als billige Dienstmagd, sondern als persönlich geliebtes Gegenüber. Und Liebende tun alles füreinander. Das ist unser Platz. Und das ist das Geheimnis, das ihm kundgetan wurde. Vers 9 und 10, können Sie das lesen? Das war der Plan, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, nämlich alles zusammenzufassen in Christus als dem Haupt. Er ist der Bräutigam, er ist das Haupt. Und seine Braut aus Juden und Heiden soll ihm zugeführt werden. Und da geht es dann um das Ihr und das Wir. Aber wichtiger ist jetzt die Frage, wie kann das geschehen, dass die Brautgemeinde zu ihrem Bräutigam kommt? Und da wird unser Blick jetzt noch auf die dritte Person des dreieinigen Gottes gelenkt, auf den Heiligen Geist. Vers 13 und 14 lesen wir, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, also kein Märchen, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, die gute Nachricht von eurer Rettung aus dem Gefängnis. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, also ich darf das glauben, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also er hat uns sein Versprechen schriftlich gegeben. Und so ist die Bibel drei in einem. Liebesbrief Gottes an uns Menschen, Navigationsgerät, dass wir wissen, wo wir uns orientieren können, und Dokument. Und ein Dokument beim Anwalt, wenn es da liegt, das wirkt sich aus. Egal, wie ich mich zu Hause fühle, das, was ich dort unterschrieben habe, wirkt sich aus. Ich krieg das Erbe, wenn ich da unterschrieben habe. Und Gott hat seine Unterschrift gegeben, er nimmt es ja nicht zurück. Und wir dürfen das nehmen. Ihr seid versiegelt worden, das heißt es, beschlagnahmt, geschützt für das ewige Leben. Er nimmt es nicht zurück. Sie ist auch noch an Heften. Wie geht er vor? Er spricht mit uns. Er erinnert uns an das, was Jesus und der Vater gesagt hat. Er erinnert uns daran, wem wir gehören, wer wir sind, trotz allen anderen Stimmen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Und er ist in uns auch das Pfand, eben eine Lebensversicherung wie keine andere. Egal, was noch kommt, die Zukunft ist gesichert, die dafür birgt, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist und dass das große Fest des Lebens immer noch vor uns liegt. Ja, was Paulus im Gefängnis ermutigt hat, war wie bei Nelson Mandela später das Werk eines anderen. Es war nicht sein eigenes gutes Werk, das ihn in den Himmel bringt, sondern das Werk des dreieinigen Gottes. Es war der Segen Gottes, mitten in allem, was ihn angespornt hat, nicht aufzugeben und den Mut nicht sinken zu lassen. Und es war dieses Lied der Erlösung in 3 Strophen, das er dadurch geschrieben hat. Mitten im Kampf gilt es, auf dieses Lied zu hören, denn es ist praktisch in jedem Refrain zu hören, es ist vollbracht, ich habe das geschafft, was du kriegst. Du bist befreit, die Bestimmung deines Lebens zu leben, für die Liebe, für Jesus zu leben. Denn jeder, der das wagt, dieser Stimme der Liebe zu glauben, der darf durch seinen Geist im Herzen auch wissen, du sagst ja. Aus Liebe sagst du vorbehaltlos ja. Und zu dieser Liebe können wir auch ja sagen. Er wartet darauf. Und wer damit einstimmen will, der kann jetzt einfach mitsingen dieses Lied. Der Sieg der Rugby-Weltmeisterschaft damals 1995 war zustande gekommen durch eine Kette von Ermutigungen. Einer hat es dem anderen weitergesagt, und zwar wiederholt. Und daraufhin waren sie motiviert zu trainieren wie nie zuvor. Und trotzdem war der Sieg ein großes Wunder. Unser Mutterhaus ist auch so etwas wie ein Trainingslager, ein Ort der Ermutigung, in dem junge Menschen mit Kopf, Herz und Hand ausgerüstet werden können, diese ewige Liebe persönlich zu erfassen und dann auch weiterzusagen. Und wer das jetzt im Einzelnen ist, das werden Sie jetzt gleich selber sehen. Sie wollen sich nämlich noch vorstellen. Bitte schön.
Ja, auch herzlich willkommen von unserer Seite. Wir sind da eine ganz gemischte Gruppe und werden uns dann gleich alle selbst vorstellen. Und kurz vorneweg, wie ihr wahrscheinlich hört, bin ich nicht von Deutschland. Und beim Üben hat man mir gesagt, ich darf sie nicht duzen. Und weil ich da irgendwie ein bisschen ein Problem habe, weil es bei uns in der Schweiz ein bisschen anders ist, entschuldige ich mich, wenn ich das falsche Wort erwische. Es ist nicht Absicht. Zuerst, also ich bin von der Bibelgruppe im ersten Jahr. Wir haben vor einer Woche gestartet und ich bin Johanna Scheurer aus der Schweiz und ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bern. Es sind jetzt alles zuerst mal die Bibelschülerinnen im ersten Jahr.
Genau. Ich bin Nina Turk, komme aus dem Sauerland in der Nähe von Lüdenscheid und ja, genau.
Ich bin Anja Neu und komme aus Schweinfurt bei Würzburg. Ich bin Birgit von Lindenfels und ich komme aus Lüneburg, aus dem Großraum Hamburg.
Ich bin Esther Kruschel und ich komme aus Hagen.
Ich bin die Hanna Bacher und ich komme aus Sonnenbühl von der Schwäbischen Alb.
Ich bin die Katinka Pelz und ich komme aus Kulmbach.
Ich bin Jessica Feldhahn und komme aus Amstetten bei Ulm.
Ich heiße Anja Augenstein und komme aus Birkenfeld in der Nähe von Pforzheim.
Ja, ich bin Nurila Yamahanova, ich komme aus Kasachstan.
Genau, das war die erste Klasse und wir vier, wir sind in der dritten Klasse, wir sind eigentlich zu fünft. Ich heiße Florentine Konrad und komme aus Herrenberg.
Mein Name ist Ulrike Pech und ich komme aus Potsdam.
Ich heiße Rosemarie Lorch und ich komme aus Singen am Hohentwiel.
Ich heiße Dorothea Peik und komme aus der Nähe von Aalen. Und genau, die fünfte in unserem Bund ist eigentlich Deborah Jacobi, aber genau, die ist eben heute nicht da.
Wir sind die sieben hauswirtschaftlichen Auszubildenden und wir haben verschiedene Schwerpunkte, zum Beispiel den Service, die Textilpflege, Reinigung und Küche. Auch sorgen wir dafür, dass das ordentliche Gesamtbild in diesem Raum oder in diesem Saal ist und damit sie sich einfach hier wohlfühlen. Wir stellen uns jetzt auch noch einzeln vor und unsere Namen sind auch noch mal auf dem Gebetsflyer, den wir am Ausgang nachher verteilen und wir würden uns einfach sehr über Ihre Gebete freuen und bedanken uns jetzt schon herzlich dafür. Und ich bin die Nuria Skotnik, ich komme aus Lehnweiler und bin im zweiten Lehrjahr.
Ich bin die Natascha Kraft und ich komme aus Maintal, bin im ersten Lehrjahr.
Ich bin die Verena Aberle, komme aus Tennborn bei Schramberg und bin auch im ersten Lehrjahr.
Ich bin Paula Hanke, komme von Schmierheim, das ist bei Lahr und bin auch im ersten Lehrjahr.
Ich bin die Lea Schulte und komme aus Eitling und ich bin auch im ersten Jahr.
Ich bin Aileen Klein, komme aus Winnenden und bin auch im ersten Lehrjahr.
Ich bin June Pankonin, komme aus Waibling und bin auch im ersten Lehrjahr.
Ja, auch von uns Bibelschülerinnen wird es noch einen Gebetsflyer geben, aber der ist noch in Verarbeitung, soviel ich weiß. Ja, wir haben jetzt noch einen gemeinsamen Beitrag, ein Lied, das wir Ihnen singen möchten. Und ja.
Ja, das ist doch sehr erfrischend. Da können wir uns freuen auf das ganze Jahr und wir danken auch wirklich für Ihre Gebete, für jede einzelne. Das können wir doch gleich machen. Könnten das vielleicht zwei von Ihnen auch tun? Das wäre schön. Ja, und wir danken dir auch für jeden Einzelnen, der heute hier war. Wir danken dir für alle, die gehört haben, oben im Raum und im Hausweitblick und dies noch hören werden. Danke, dass du es jeden Einzelnen wissen lassen willst, dass du der Gott bist, der mich liebt, dass jeder das für sich weiß und der aus diesem Geliebtsein heraus lebt und andere einlädt. Danke, dass du jetzt auch bei unseren Geschwistern bist, die in Pakistan diese große Überschwemmung erlebt haben. Die vielen, die da jetzt ihre Heimat verloren haben. Herr, und auch da hast du deine Kinder hingeschickt, dass sie in deinem Auftrag, im Auftrag des Königs, helfen. Und dass sie doch dich erkennen können, dass du sie zu einem ewigen Fest bei dir einlädst. Herr, danke, dass du nahe bist, wo deine Kinder sind und zu dir rufen. Und dass du so auch unser Leben segnest in dieser neuen Woche und wir unter deinem Segen hineingehen dürfen in jeden neuen Tag, wo uns dein freundliches Angesicht begleitet. Vielen Dank dafür. Amen. Ganz kurz noch, die neue Woche ist auch voll von, Sie könnten ruhig noch hier oben bleiben. Ich bin sofort fertig. auch da ihre Ermutigung und Zurüstung ins Herz geben am Mittwochkreis zum Beispiel in der Sonnenbergstraße wieder um 20 Uhr. Am Freitag ein besonderes Angebot, vielleicht haben Sie es draußen schon gesehen, in unserem Buchcafé Credo erzählt Nicola Vollkommer unter dem Titel »Am Rande der gefrorenen Welt« die bewegende Biografie ihres Onkels John Sperry, dem Bischof, da wo es uns friert, der Arktis. So weit ist er gegangen, um Menschen zu dieser Wärme der Liebe Gottes einzuladen. Und nächsten Sonntag wird hier, wenn Gott will und wir alle leben, Dr. Heiko Krimmer sein, der Ihnen wieder das Wort Gottes auslegt. Gott befohlen für die neue Woche und auf Wiedersehen.
Und vielen Dank.